SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der seit über 20 Jahren eine Sendung moderiert, die die allermeisten Menschen in diesem Land sofort an zwei Geräuschen erkennen würden. Das eine ist ein Augenklimpern und das andere ein Elefantentröten. Hallo und herzlich willkommen, Ralf Kaspers.
Hallo, guten Abend.
Herr Kaspers, lösen Sie es gleich mal auf zu Beginn der Sendung. Wer blinzelt, wer trötet?
Die Maus blinzelt und der Elefant trötet.
Absolut. Die Sendung, die Sie moderieren, das ist natürlich die Sendung mit der Maus. Die Maus blinzelt, der Elefant trötet. Herr Kaspers, in Ihrem Berufsleben sind diese Geräusche präsent seit fast 20 Jahren. Verfolgen Sie diese Geräusche eigentlich manchmal in den Schlaf? Also trötet dann nachts morgens um 2 dann so ein kleiner blauer Elefant?
Nee, das zum Glück nicht. Aber tatsächlich ist es so, als ich das erste Mal verstanden habe, dass es Kastagnetten sind, die das Maus-Augenklackern machen, das war ganz toll. Es war so, da kommt es her.
Ist gleich so eine Aufwertung, ne? Schönes Instrument. Mhm. Ja. Die Sendung mit der Maus, mit diesen Geräuschen, die gibt es seit 50 Jahren. Es ist also ein schöner Anlass für uns, Sie hier einzuladen heute Abend, Herr Kaspers. Aber natürlich sind Sie auch deutlich mehr als nur die Sendung mit der Maus. Sie haben ganz verschiedene Erklärformate für Kinder, fürs Kinderfernsehen kreiert und präsentiert. Wobei es da ja fast immer geht, ist einen spannenden Erzählrahmen zu finden. Also irgendetwas Kurioses, manchmal fantastisch Absurdes, was den Kindern Lust darauf macht, jetzt hinzuschauen und hinzuhören, was da gerade erklärt wird. Was ist denn das seltsamste Experiment oder Erklärstück, das Sie je gemacht haben?
Eigentlich ist es ja so, dass ich jedes, also die Geschichte, an der ich gerade arbeite, die ist eigentlich immer so die tollste und seltsamste und schönste. Und wenn die vorbei ist, dann ist die vorbei und dann ist die nächste dran. Deshalb ist es so schwierig zu sagen, welche jetzt da so heraussticht, weil ich versuche immer, wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, dass die irgendwas Herausragendes hat.
Also diplomatische Antwort, ich baue in einer Brücke. Haben Ihre Frau oder Ihre Kinder irgendwann mal gesagt, was, das hast du gemacht?
Ja, also ich habe schon viel Unsinn gemacht. Ich glaube, eine Sache, die wirklich besonders war, das war gar nicht für die Maus oder für Wissen macht A oder für Quark, sondern für die beste Klasse Deutschlands. Das ist eine Sendung, so eine Art Quiz, wo viele Schulklassen gegeneinander antreten. Und da mache ich regelmäßig, ich stelle im Grunde größere Fragen. Also eine Frage war, wie lang kann ein Schaukelseil maximal sein, dass man daran schaukeln kann, wenn man einfach so in der Luft hängt und sich nicht abstößt mit den Füßen. Und da waren wir im Ruhrgebiet, in Essen, glaube ich, oder auf jeden Fall bei einem alten Stahlwerk und waren bei so einem riesen hohen Ausleger und haben da Seile runterhängen gelassen und an die Seile haben wir eine Schaukel dran gemacht. Und da saß ich dann praktisch
wie hoch war
mitten.
Beziehungsweise wie tief? Oh,
das war bestimmt, also dieser Ausleger war bestimmt 30 Meter hoch und ich habe ganz klein angefangen. Ich habe erstmal nur 2 Meter runtergehangen von dem Ausleger und habe versucht zu schaukeln und Schwung zu holen. Das ging. Und dann ging es immer weiter bis, ich glaube, bei 8 Metern ging es auch noch langsam, aber es war echt anstrengend. Und dann bei 16 Metern Länge, dann hing ich also praktisch, ja, 20 Meter in der Luft, unter mir nichts, über mir nichts, außer den 2 Seilen. Und dann habe ich versucht zu schaukeln. Und es ist unglaublich, wie schwer das ist, wenn man sich nicht abstoßen kann. Das war wirklich eine der beeindruckendsten Experimente, die ich in letzter Zeit gemacht habe.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute darüber, wie man Kindern im Fernsehen Wissen nahe bringt. Und natürlich sprechen wir auch über die Sendung mit der Maus, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird.
Kleine gelbe Ente watschelt lustig durch den Saal. Von vorne nach hinten und das Ganze noch einmal. Der Elefant tütet noch mal einen aus dem Rüssel raus. Dankeschön, hier kommt die Maus.
Hier kommt die Maus von Stefan Raab, ein Klassiker der Sendung mit der Maus-Fankultur. Herr Kaspers, wie geht's Ihnen mit dem Titel? Mögen Sie den noch nach 25 Jahren?
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Ja. Und ich finde interessant, wenn man, also jetzt ist mir aufgefallen, dass man sofort merkt, wie alt er ist, weil er redet über die Maus natürlich und den Elefant und die Ente und Captain Blaubär, aber er erwähnt gar nicht Shaun das Schaf. Und Shaun das Schaf ist ja im Grunde im Wechsel mit Captain Blaubär in der Maus, mehr oder weniger, und auch riesig groß und erfolgreich und toll. Und da merkt man, der hat schon 25 Jahre auf dem Buckel, der Song.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Ralf Kaspers. Er macht Kinderfernsehen, viele verschiedene kreative Formate und er ist einer der Moderatoren der Sendung mit der Maus, die in diesem Jahr 50 wird. Herr Kaspers, meine Tochter ist noch im Kindergarten, aber eine Freundin meiner Tochter, die ist in der ersten Klasse, die hatten natürlich jetzt in der letzten Zeit Corona-bedingt Homeschooling. Und da habe ich gesehen, dass die tatsächlich die Sendung mit der Maus genutzt haben im Homeschooling, also per App oder per Tablet. Wissen Sie eigentlich, wie wichtig die Sendung mit der Maus für die Bildung unserer Kinder heutzutage ist?
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass die Maus wichtig ist, weil, naja, also nur ein Beispiel. Als ich vor ein paar Jahren den Bundeswettbewerb von Jugend forscht moderiert habe, habe ich vorher mir Zeit genommen und bin eben über die ganze Fläche gegangen, wo alle Forscherinnen und Forscher ihre Projekte ausgestellt haben. Und es war tatsächlich so, dass ein Großteil hat natürlich voll das Strahlen in den Augen gehabt und hat mir dann gesagt, oh, ich bin nur hier, weil ich Wissen macht A und die Sendung mit der Maus geguckt habe. Und das fand ich schon, also das war das erste Mal, dass mir das so klar wurde, was für einen Einfluss wir haben. Also ich glaube natürlich, dass die meisten auch da gelandet wären, wenn sie uns nicht gesehen hätten. Aber allein, dass sie diese beiden Dinge verknüpfen miteinander, ist schon sehr herzerwärmend.
Gehen wir mal so ein bisschen zurück zu Ihren eigenen Kinderaugen. Sie sind Jahrgang 1971. Erinnern Sie sich, wann Sie als Kind zum ersten Mal ferngesehen haben?
Das muss sehr früh gewesen sein. Ich glaube, ich war so 3 vielleicht oder vielleicht sogar noch früher. Wir haben den Fernseher immer gern als Babysitterersatz benutzt. Das war tatsächlich so, damals gab es ja noch Testbilder und wir haben auch teilweise Testbild geguckt, ehrlich gesagt.
Ich erinnere mich, das Testbild hatte fantastische Farben.
Ja, es hatte Farben, da war Schrift, da war alles, was man brauchte. Und während das Testbild gezeigt wurde, gab es bei uns dann meistens WDR 2. Das war dann vor allem mittags, gab es eine Sendung, die ich dann immer gehört habe, Quintessenz, weiß ich noch ganz genau.
Wie war es denn mit dem Fernsehen? Also mal abgesehen vom Testbild, erinnern Sie sich, wann Sie zum ersten Mal die Sendung mit der Maus gesehen haben?
Nicht so richtig. Ich glaube, das war irgendwann mal im Urlaub. Wir waren mal in irgendeinem Hotel und da gab es einmal am Tag eine Stunde lang deutsches Fernsehen. Und da lief auch die Sendung mit der Maus. Und ich kann mich erinnern, dass ich da geguckt habe und die Sachgeschichten eher langweilig fand, aber die Lachgeschichten und auch die Mauszeichentrickfilme total toll.
Die Maus, die Sendung mit der Maus, ist erfolgreich in Deutschland seit über 50 Jahren, wird auch in andere Länder exportiert. Was ist denn für Sie, wenn Sie diese langen Jahre auch mal Revue passieren lassen, was ist für Sie das Geheimrezept der Maus?
Ich glaube, ganz oben auf der Liste steht, dass die Maus die Fragen ernst nimmt und sich auch erst zufrieden gibt, wenn die Frage beantwortet ist. Und zwar so beantwortet ist, dass alle sagen, ja, das ist jetzt, damit kann man leben, mit dieser Antwort. Und das habe ich auch gemerkt, das ist zum Beispiel beim Recherchieren, wenn ich mit Experten spreche, auch das Anstrengendste, ehrlich gesagt. Ich habe ja nur von den wenigsten Dingen so richtig viel Ahnung. Das bedeutet immer, wenn ich was recherchiere, spreche ich mit Menschen, die sich gut auskennen. Und diese Menschen, die sich gut auskennen, die haben meistens so einen eigenen Jargon, die haben eine eigene Sprache. Und das zu übersetzen in ein Deutsch, das ich verstehe, bedeutet, dass ich immer wieder nachfrage und immer diese gefürchtete, warum ist das so, Frage stelle. Und das nervt manchmal natürlich die Expertinnen und Experten, aber das Gute ist, irgendwann sprechen die wirklich so, dass auch ich das verstehe. Und das ist dann ganz großartig, weil auch meine Gesprächspartnerinnen dann merken, ah, so muss ich das sagen, damit es auch andere kapieren. Und meistens bringt es die auch total weiter, weil die natürlich ihr Fachgebiet komplett durchdrungen haben und gar nicht mehr merken, wenn sie Fachbegriffe benutzen, weil die so in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Jetzt sind wir auch so schon bei Ihrer Rolle in der Sendung mit der Maus. Was machen Sie denn eigentlich da alles? Also jetzt mal von der Ideenfindung bis zur Moderation. Wo sind Sie beteiligt?
Also unterschiedlich. Wenn es zum Beispiel Tierfilme gibt, die müssen ja auch gesprochen werden, das mache ich dann. Ich bin nicht mit der Kamera unterwegs und liege auf der Lauer, weil Tierfilme sind wirklich, das ist eine große Herausforderung, da schöne Bilder zu bekommen. Aber ich erzähle gerne, was man sieht. Also die Sachgeschichten zu vertonen, das mache ich. Dann, wenn ich selbst Sachgeschichten drehe, dann recherchiere ich und schreibe das Drehbuch dazu und überlege mir, wie das aussehen kann und führe dann auch Regie. Das ist wie so eine Art, ja, wir sind dann Filmemacher eigentlich. Und Eine weitere Aufgabe ist, am Anfang und am Ende der Sendung die Ansage zu machen und die Absage. Das teilen wir uns unter allen Moderatoren und Moderatorinnen, die da sind, und machen das so im Wechsel.
Wenn Sie als Regisseur arbeiten, also, oder wenn Sie Ideen haben für die Sendung mit der Maus, eigene Ideen, testen Sie die eigentlich auch? Also Sie haben ja zum Beispiel auch eigene Kinder, 3 Kinder, 2 Söhne und 1 Tochter. Testen Sie an denen, ob das was sein könnte?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Zu gefährlich zu Hause?
Nö, das nicht. Aber es ist ja so, dass ich mache ja die Sendungen hauptsächlich oder die Sachen, meinen Teil in den Sendungen, hauptsächlich so, dass mir das gefällt. Also ich mache es für mich in erster Linie und versuche, das so hinzukriegen, dass ich gerne zugucken würde und dass ich das verstehe und dass ich es unterhaltsam und interessant finde. Und ja, tatsächlich bin ich da total egozentrisch. Das klingt fürchterlich, aber es funktioniert ganz okay.
Sie als Moderator der Maus gehen Sie auch an ganz verschiedene Orte, also auf Wiesen, wo erklärt wird, wieso Glühwürmchen leuchten. Es geht in Fabrikhallen, wo Flugzeuge gebaut werden. Ich habe Sie in einem alten Beitrag mal gesehen, wie Sie in Brasilien waren. Was war denn für Sie der Ort oder vielleicht auch der Mensch, der Sie am meisten überrascht hat?
Also die unsere Auslandsreisen sind immer wieder überraschend, weil man denkt, naja gut, ich weiß ja, wie es jetzt in Frankreich ist, was wird mich da schon überraschen? Aber dann ist es trotzdem total überraschend, wenn man so ein Land mal aus der ja nicht Touristenperspektive kennenlernt, sondern aus der Perspektive von jemandem, der da lebt. Das ist schon toll. Und gerade auch in Frankreich war eine Sache, die fand ich ganz großartig, wir waren in einem Archiv, in einem Duftarchiv. Und das gibt's verschiedene Wege. Entweder die bekommen die Rezepte von den neueren Parfums, ist das ganz relativ einfach, und besorgen sich dann die Zutaten und mischen das dann und haben dann genau diese Entsprechungen abgefüllt in Flaschen, die kommen in den Kühlschrank und werden dann da aufbewahrt. Und es gibt auch ganz alte Parfumrezepte, wie zum Beispiel der Originalduft von, ich glaube, Chanel 5 war das, der früher wohl etwas anders gerochen hat als heutzutage, weil früher noch ganz andere Zutaten benutzt worden sind. Und sowas haben die alles da und mischen das zusammen und archivieren dann Düfte. Und bevor die Parfums dann umkippen, werden die neu angesetzt und wieder neu gemischt und reingestellt in den Kühlschrank. Und tatsächlich haben die auch da ganz alte Sachen, zum Beispiel den Duft von Napoleon Bonaparte.
Und es war irgendwie hoffentlich kein Schweißgeruch.
Nein, überhaupt nicht. Also wir waren in diesem Archiv und die Dame hat den Kühlschrank aufgemacht und das Fläschchen rausgeholt und dann durfte ich dran riechen. Und es war wirklich erstaunlich, weil Napoleon roch wie meine Oma. Ja, dieses Parfum von ihm hatte total was von Kölnisch Wasser. Und es gibt auch so eine Verbindung, Napoleon, Köln natürlich, und Eau de Cologne heißt ja nicht umsonst Eau de Cologne auf Französisch. Und dieses Kölnisch Wasser war im Grunde sehr, sehr ähnlich wie das Parfum von Napoleon. Das fand ich total interessant.
Jetzt haben Sie bei mir den Sendung mit der Maus-Effekt ausgelöst. Also wirklich ganz, ganz unerwartete, fantastische neue Erkenntnisse rübergebracht.
Dafür bin ich ja da.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Fernsehmoderator Ralf Kaspers. Seit über 20 Jahren moderiert er die Sendung mit der Maus und hat außerdem zahlreiche andere Wissensmagazine für Kinder entwickelt und präsentiert. Herr Kaspers, sprechen wir mal ein bisschen über Ihren Lebens- und Berufsweg. Der ist nämlich gar nicht so gerade, wie sich das manche Eltern vielleicht für ihre Kinder wünschen würden. Sie haben, bevor Sie beim Fernsehen begonnen haben, unterschiedlichste Jobs gemacht, zum Beispiel auf dem Schlachthof gearbeitet, habe ich gelesen. Was haben Sie denn noch gemacht?
Eigentlich alles. Ich habe mal in der Pathologie gearbeitet und ich habe mal in einem Galvanisierungsbetrieb gearbeitet, also wo praktisch kleine Metallteile mit einer Metallschicht überzogen werden. Also ich habe auch als Kameraassistent gearbeitet. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei Geh aufs Ganze. Das ist eine Gameshow gewesen, die lief auf Sat.1 und da habe ich mir Spiele ausgedacht. Und von da ging es dann weiter zu Super RTL, wo ich dann ein Tiermagazin moderiert habe. Und irgendwann habe ich auch mal angefangen zu studieren und auch beendet. Und dann bin ich beim WDR gelandet und habe da den Mausclub moderiert. Das war so ein Ableger von der Sendung mit der Maus. Und dann hat das mit Wissen macht A angefangen und dann kamen viele andere Sendungen und irgendwann war klar, okay, beim Fernsehen bleibe ich wohl ein bisschen hängen. Da habe ich nicht mehr viel anderes gemacht danach.
Also ist eine ganze Kette von interessanten Stationen. Wenn wir nochmal ganz zurückspulen, Sie sind geboren, nicht in Deutschland, sondern auf Borneo. Dahin waren, wenn ich das richtig recherchiert habe, Ihre Eltern ausgewandert, um für eine Hilfsorganisation Affen großzuziehen. Sie sind da nicht lange geblieben als Kind. Hat Sie das denn trotzdem irgendwie geprägt?
Außer, dass ich ein großes Interesse an Primaten habe, nee, wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß, prägt einen ja alles irgendwie.
Ja, die Primaten, denen begegnen Sie jetzt aber im Zoo oder reisen Sie noch Menschenaffen hinterher?
Nee, das nicht, aber na, es ist ganz interessant. Wir popeln ja hin und wieder in der Nase, wir Menschen. Manche machen angeblich, das, ja. 80% sagen, ich mache das hin und wieder und 20% lügen, wenn man fragen würde. Naja, gut, das ist vielleicht auch zu übertrieben. Aber wir können in der Nase popeln und Popel aus der Nase rausziehen. Und das liegt unter anderem daran, dass wir eben zu den Trockennasenaffen gehören. Das ist eine Primatengruppe, zu der auch die Orang-Utans und Gorillas und Schimpansen gehören unter anderem. Das heißt, das Nasensekret, das trocknet und das muss man manuell rausholen. Und das ist sozusagen das Zeichen dafür, dass wir in der Evolution ganz weit oben sind, dass wir das können. Und so, mit sowas beschäftige ich mich. Und ich glaube, die Neugier ist wahrscheinlich eine der Sachen, die sich dann vielleicht irgendwie von Geburt an bei mir festgesetzt hat.
Ja, und Primaten sind natürlich auch sehr neugierig. Das teilen wir garantiert mit den Menschenaffen. Jetzt muss ich die Überleitung basteln zur Arbeit vor der Kamera. Also vom Nasenpopeln.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Das war sie ja schon. Ich habe es einfach thematisiert. Sie haben dann angefangen, Fernsehen zu machen irgendwann. Und am Anfang machen natürlich alle Fehler. Was war denn für Sie vor der Kamera so der größte Fehler zu Beginn, den Sie sich danach schnell abgewöhnt haben?
Ehrlich gesagt, ich hatte wirklich großes Glück. Ich habe bestimmt viele, viele Fehler gemacht, aber ich habe die nicht mitbekommen. Denn als ich bei Super RTL angefangen habe, war das eine Sendung, die im Grunde so Füllprogramm war. Die dauerte nur 5 Minuten, weil Super RTL ein ganz neuer Sender war, der noch nicht genügend Werbung verkauft hatte und die brauchten halt so Füllprogramm. Und das habe ich gemacht. Das bedeutet, es hat kaum einer geguckt und es hat auch kaum einer gesagt, du musst dich jetzt so und so benehmen, Ralf. Das war einfach, die haben mich da hingestellt und haben gesagt, du kannst dir mal was schreiben und dann red über Tiere. Und und ich konnte mich dann ausprobieren und konnte die Sachen so machen, wie es mir gefällt.
Fällt Ihnen das leicht vor der Kamera? Also Sie haben gerade eine Situation beschrieben, wo auch die Aufmerksamkeit von außen vielleicht nicht ganz so penetrant ist, sagen wir mal. Aber fühlen Sie sich wohl vor der Kamera, ganz natürlich?
Ja, ich habe da, das kommt wahrscheinlich auch mit der Zeit. Es ist ja so, wenn man das erste Mal die eigene Stimme auf einer Audioaufnahme hört, zum Beispiel, man hört einen Anrufbeantworterspruch und denkt sich, oh Gott, so höre ich mich an, ist ja fürchterlich. Und da gewöhnt man sich aber dran. Und ähnlich schlimm, nur ein paar Stufen höher, ist es, wenn man sich das erste Mal im Fernsehen sieht, da denkt man, oh Gott, so sehe ich aus, ist ja fürchterlich. Auch da gewöhnt man sich dran. Das ist dann irgendwann normal. Man weiß, wie man sich anhört und man weiß, wie man sich anschaut, um das so zu sagen.
Ja. Sie erzählen ziemlich viel vor der Kamera, Sie erklären. Ist das denn eigentlich ausgetextet? Ist da jedes Wort vorgeschrieben oder improvisieren Sie da auch?
Das kommt drauf an. Aber bei Wissen macht A ist es so, dass ich wirklich vorher alles schreibe, weil wir ein ganz klar vorgegebenes Zeitfenster haben und das muss da reinpassen. Und es darf nicht zu lang werden, es darf aber nicht zu kurz werden. Und deshalb, weil ja wichtig ist, dass alle Fakten da drin sind, ist es einfach besser, das vorher zu schreiben. Vor allem ist es auch deshalb besser, weil wenn man kurz und knapp werden möchte, ist es anstrengend, aber man muss sich mehr gedanklich damit beschäftigen. Es ist total leicht, einfach drauf loszureden und von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen und plötzlich ist eine halbe Stunde vorbei. Aber alles das, was da in der halben Stunde gesagt wird, zusammenzufassen in einer halben Minute, da muss man vorher sich gut Gedanken machen und das eben so formulieren, dass alles passt. Und es geht sehr schlecht nur aus dem Stegreif. Oder ich kann es zumindest nicht.
Das ist der Bonusquiz. Da machen alle mit. Das ist der Bonusquiz.
Der Bohnentwist war das. Herr Kaspers, haben Sie aufgepasst? Es war auf jeden Fall, Bohnen haben natürlich getwistet. Ein Lauch, habe ich gehört. War sonst noch jemand
dabei? Ja, das war das ganze Gemüseorchester. das ganze Gemüse, das durch die Küche getanzt ist. Ich glaube, das war eine Lachgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr genau von wann. Ist aber auch schon ein paar Jahre her.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Ralf Kaspers. Er macht Kinderfernsehen und ist unter anderem der Moderator der Sendung mit der Maus. Sprechen wir mal ein bisschen über das, was es braucht, wenn man gutes Erklärfernsehen für Kinder machen will. Also vermutlich ja Neugier, ein gewisser Spieltrieb und ja vielleicht auch ein gewisser Hang zu eher ungewöhnlichen Verhaltensweisen. Also alles natürlich im Dienste der Wissenschaft. Es gab wohl mal eine Fernsehsendung, von der hat mein Redakteur mir erzählt, da haben Sie mit Ihrer eigenen Spucke Jojo gespielt. So ein bisschen eklig ist das schon, oder?
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich viel Zeit mit mir selbst verbracht und so herausgefunden, was mein Körper alles kann. Ich kann sogar einhändig klatschen. Ich kann es mal kurz zeigen.
Sie gut, müssen es
beschreiben. Im Radio ist es ein bisschen ja. witzlos, wenn man nicht sieht, dass es nur eine Hand ist. Aber das geht.
Wie haben Sie es denn gemacht? Die Handfläche oder die Finger?
Nee. Gebogen? Ja, Handfläche, Finger an die Handfläche.
Okay. Also kann man zweihändig jeweils einhändig klatschen.
Richtig, genau. Also ich könnte sozusagen meine eigenen Klaköre machen.
Sehr schön. Gibt es denn Situationen, die Sie oder Dinge, die Sie nicht machen würden? Also so eine Grenze der Peinlichkeit? Also vielleicht auch was, wozu Sie mal Nein gesagt haben als Sendungskonzept?
Das ist auch immer so eine Geschmackssache. Also ich mache schon ziemlich viel mit, aber ich muss es auch irgendwie gut finden. Ich muss dahinter stehen können. Wenn ich irgendwas machen soll, das mich nicht überzeugt und wo ich nicht hinterstehen kann, was mir vielleicht sogar peinlich ist, dann mache ich das eher nicht.
Ja.
Also, weil ich muss es ja irgendwie auch vor mir und ja, verantworten, wenn ich mich zum Lauch mache.
Oder das, zur Bohne, ja.
Oder zur Bohne. Wenn Leute sagen, ey, das war aber total bescheuert, was du gemacht hast, dann muss ich da stehen und sagen, ja, ich weiß. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also
und wenn es das nicht macht und wenn jemand sowas zu mir sagt und ich das Gefühl habe, oh ja, da hast du voll recht und es ist mir auch echt peinlich, das möchte ich einfach nicht, das finde ich doof.
Neugier ist sehr wichtig in Ihrem Beruf. Ist es im Leben bei Ihnen so, dass Sie durch die Welt gehen und überall so die Fragezeichen hochpoppen und Sie sich sagen, daraus könnte ich vielleicht was für die Sendung machen und daraus? Also ja. Laufen Sie mit so ganz großen Ohren und Augen durch die Welt?
Nee, das kommt automatisch komischerweise. Wenn man sich ständig fragt, wie etwas funktioniert oder was dahinter steckt, dann gewöhnt sich das Gehirn irgendwie daran, das immer zu fragen. Es ist genauso wie wenn man zum Beispiel ständig zeichnet, dann sieht man die ganze Zeit vielleicht, egal was man sich anschaut, überlegt man automatisch, wie man das umsetzen würde auf Papier. Oder wenn man sich ganz viel mit mathematischen Formeln beschäftigt, dann ist es vielleicht auch so, dass man überall in der Welt mathematische Formeln sieht, wo andere Menschen einen Baum sehen beispielsweise.
Es gibt auch Menschen, die sehen bei mathematischen Formeln Bäume.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Frage, was Sie machen, ist natürlich auch Dinge, die sehr kompliziert sind, die komplex sind, einfach zu erklären. Also naturwissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel. Das ist ja auch, ist das eine Gabe bei Ihnen? Also ist das etwas, was Ihnen einfach leicht fällt oder haben Sie das auch gelernt und sich antrainiert?
Das habe ich auch gelernt oder antrainiert. Es ist eine gewisse Art von Ehrlichkeit, die man mitbringen muss. Man muss sich ehrlich immer fragen, habe ich das jetzt verstanden oder tue ich nur so, als ob. Und oft ist man eher in dem, ich tue nur so, als ob. Aber das merkt man dann, wenn man darüber einen Film machen soll. Also es war zum Beispiel so, ich habe das gemerkt, während ich studiert habe. Ich habe an der Kunsthochschule für Medien studiert in Köln und es gab ein Seminar, da ging es darum, Drehbücher zu schreiben und Geschichten zu schreiben. Und wenn man so ein Drehbuch schreibt, dann muss man darauf achten, dass das alles irgendwie plausibel ist und dass jede Wendung einen Sinn ergibt. Und wenn man dann so da sitzt, dann ist es über kurz oder lang so, dass man eine Stelle hat, wo man denkt, oh, jetzt müsste ich mir richtig Mühe geben, damit das irgendwie alles hinhaut. Aber vielleicht merkt es ja keiner. Ich versuche mich da einfach durchzuwursteln. Habe ich oft gemacht. Und dann ist man im Seminar und man spricht dann die Texte durch. Und dann war es tatsächlich so, dass genau an der Stelle, wo ich dachte, hoffentlich merkt das keiner, weil das ist nämlich die Stelle, wo ich mir eigentlich noch mehr Mühe geben müsste, aber ich gucke mal, dass ich irgendwie so da durchkomme. Genau da wurde der Finger hingelegt. Und das sind, ja, dann wurde gesagt, da musst du aber nochmal dran, weil das ist noch nicht so, das stimmt alles noch nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich da zum Beispiel auf mein Bauchgefühl verlassen kann. Wenn ich das Gefühl habe, da stimmt irgendwas noch nicht, dann ist es wahrscheinlich auch so. Und da ehrlich zu sein und zu sagen, okay, dann muss ich jetzt da nochmal ein bisschen Hirnschmalz investieren, damit das rund ist. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann auch konsequent bleibt und wirklich so lange daran arbeitet und rumfeilt, bis es richtig ist und bis es stimmt.
Jetzt testen wir mal Ihr Bauchgefühl und Ihre Erklärfähigkeit in einer improvisierten Situation. Meine Tochter ist 4 Jahre alt und sie und ihre sehr gute Freundin, die waren beide absolut davon begeistert, als ich erzählt habe, dass sie heute in der Sendung sind, dass es um die Sendung mit der Maus geht. Und die beiden haben eine Frage, die nach Erklärung drängt. Darf ich Ihnen die mal stellen?
Ja, bitte.
Also die Frage hat mit der Sendung mit der Maus zu tun und zwar mit den beiden Protagonisten.
Warum ist die Maus größer als der Elefant?
Also, wichtige Frage.
Gute Frage. Die Maus war ja zuerst da. Und es hat, glaube ich, 4 Jahre gedauert, bis der Elefant kam als Freund. Und die Maus ist orange. Ich glaube, es liegt auch daran, dass in den 70er Jahren orange eine total angesagte Farbe war. Und der Elefant ist blau, was man ja auch eher selten sieht in der Natur. Jetzt ist es so, es gibt ja so einen Farbkreis. Und orange liegt blau gegenüber. Das bedeutet, Orange und Blau ergänzen sich ganz gut, so wie Gegensätze ziehen sich an. Und deshalb wurde der Elefant als perfekte Ergänzung zur orangefarbenen Maus blau gemacht. Und die Maus ist ja eigentlich relativ groß im Bild. Und da dachte man sich, der Elefant sollte auch da eigentlich eine gute Ergänzung sein und vielleicht einfach mal ein bisschen anders als alle anderen Elefanten, die man so in der freien Natur sieht. Also machen wir den kleiner als die Maus, weil Elefanten normalerweise immer größer sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die Maus auch auszeichnet, also die Sendung mit der Maus, dass wir versuchen, so einen anderen Blick auf die Welt zu finden. Dass vielleicht tatsächlich der Elefant auf einmal kleiner aussieht als die Maus. So wie es in der Sendung mit der Maus tatsächlich ist.
Herr Kaspers, das Zielpublikum der Sendung mit der Maus, das sind ja eigentlich Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das Durchschnittsalter der Zuschauer aber beträchtlich höher, nämlich bei knapp 40 Jahren.
Können Sie das erklären? Sind alle sitzen geblieben.
25 Jahre sitzen geblieben oder noch mehr.
Die denken halt, Schulzeit ist die beste Zeit, ich bleibe ein bisschen hier. Nein, das ist natürlich so, dass wenn man mit der Maus aufwächst, dann gibt es eine Zeit, so ich denke mal ab 13, 14, wo man die Maus nicht mehr guckt. Aber man hat schon 13 Jahre oder 10 Jahre lang die Maus geguckt. In der Pubertät vergisst man das ein bisschen und dann wird man irgendwann 20 oder 21 und kommt irgendwann morgens am Sonntag nach Hause, macht den Fernseher und denkt, ach guck mal, die Sendung mit der Maus läuft immer noch und man fühlt sich zurückversetzt in die eigene Kindheit und schaut es ganz gerne, weil es einfach ein gutes Programm ist und man sich erinnert an das, was man früher alles so gemacht hat. Und dann bekommt man irgendwann vielleicht eigene Kinder und denkt sich, wir könnten doch zusammen auch die Sendung mit der Maus gucken. Und so wird es immer weitergegeben. Und das ist das Schöne daran.
Ist es denn was auch bei Ihnen zu Hause weitergegeben wird? Also kann man sich Ihre Familie auch so vorstellen, dass Sie da mit Ihren 3 Kindern auch mal vom Fernseher sitzen und die Maus schauen?
Ja, also es gab eine Zeit, da durften meine Kinder nur Programme sehen, wo ich dabei war.
Alles natürlich.
War. Ja. Wir sind sehr streng gewesen, immer noch natürlich. Aber die Kinder haben dann auch angefangen, ihren eigenen Willen zu entwickeln, was auch in Ordnung ist und gucken jetzt auch andere Sachen, wo ich nicht mehr mit dabei bin.
Ja, wie geht denn ein Vater aus dem Fernsehen mit den eigenen Fernsehgewohnheiten seiner Kinder um? Also jetzt im Ernst, haben Sie gewisse Regeln aufgestellt, tatsächlich, was zum Beispiel Zeiten anbelangt, wie lange die Fernsehen schauen durften?
Ja, wir haben das mal versucht, aber es hat nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Es ist auch immer eine Frage, was man so an anderen Angeboten machen kann, um sozusagen mal was anderes zu machen, außer fernzusehen.
Die Sehgewohnheiten sind ja auch anders heute. Also die Sendung mit der Maus, die gibt es zum Beispiel auch als App. Was ändert das denn für Kinder? Also meine Tochter zum Beispiel auf dem Tablet, dann spult die zu den Stellen vor, die ihr gefallen. Das könnte ja auch ein Problem sein aus ihrer, also für ihr Sendungskonzept, weil die natürlich zu den lustigen Sachen wechselt und die erklärenden Sachen dann einfach mal überspult.
Das stimmt, aber es ist nicht so, dass alle immer das Gleiche gucken wollen. Und wenn man dann ein Angebot hat und man guckt jetzt als Viertklässler vielleicht dann lieber Sachgeschichten und nicht mehr die Lachgeschichten, dann ist das super. Und so ein Interesse ändert sich ja auch im Lauf des Lebens. Und wenn man dann weiß, ah, ich kann mir bei der Maus Sachgeschichten anschauen zur Kernspaltung beispielsweise, dann gibt's da was. Und das ist ja auch was sehr Verlässliches. Und wenn man aber gerade in der Phase ist, wo man lieber Lieder hört oder Lachgeschichten guckt, dann gibt's das auch. Man kann sich sozusagen die eigenen Sachen rauspicken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz praktisch.
Als ich das letzte Mal meiner Tochter über die Schulter geschaut habe, als sie so richtig am Lachen war, da war das vor Weihnachten die Weihnachtsbäckerei, dieses Lied, und Otto tauchte auf und es kam alles mögliche in diesem Plätzchenteig, aber nicht das, was da rein sollte, also statt Panade, Pomade, also alle erdenklichen Dinge. Ja. Das fand sie super. Ist das auch wichtig, dass die Erwachsenen in diesen Erklärsendungen sich auch mal selbst zum Affen machen und nicht immer nur belehrend und allwissend rüberkommen?
Ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, dass man Spaß haben kann bei allem, was man tut. Wenn das bedeutet, dass man Pomade in den Plätzchenteig macht, statt den eigentlichen Sachen, dann ist es ja einfach Quatsch machen. Und das ist total, Quatsch machen ist total gut. Das machen wir viel zu selten, ehrlich gesagt. So im richtigen Leben. Und ich glaube, gerade Kinder finden das toll und die können sehr gut unterscheiden, wenn was ernst ist und wenn was Quatsch ist. Ja. Oft werden die unterschätzt von den Erwachsenen.
Wir nähern uns jetzt am Ende der Sendung und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage. Es gibt ja Versuche, Menschen zu charakterisieren, je nachdem, welchen der vier Beatles oder der Rolling Stones die Menschen mögen. Kann man das eigentlich auch auf die Sendung mit der Maus übertragen? Also Ihrer Erfahrung nach, welche Art Mensch mag denn lieber die Maus und wer den Elefanten?
Gute Frage. Ich bin ja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass man, dass jeder Mensch Teile sowohl von der Maus als auch vom Elefanten hat und auch von der Ente. Und wir sind einfach nur verschieden zusammengewürfelt. Also ganz sicher kann ich sagen, die, die Orange mögen, sind eher Maus und die, die Blau mögen, sind eher Elefant. Das ist jetzt was sehr Oberflächliches, aber ob es da noch tiefere Charakterisierungen gibt, keine Ahnung.
Also diplomatische Antwort und schön, dass Sie auch nochmal die Ente zum Schluss reingebracht haben.
Ja, die ist ganz wichtig.
Ralf Kaspers, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Chelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Heike Reinhardt. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.